Ja, schönen guten Abend. Mein Deutsch ist auch kein Schriftdeutsch. Mein Deutsch ist ein fränkisches Deutsch. Die Schweizer haben den Franken und ich bin ein Franke. So ist das. Also, ich bin mit meiner Frau heute hier und sind sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Platz kennenlernen dürfen. Und wie wir aufgenommen werden hier, sind extrem dankbar. Natürlich auch haben gemerkt, dass es manche Verbindungen gibt. Wir kennen einen Mann, der heißt Gerhard Henny, ein Pfarrer hier in der Schweiz. Und durch ihn durften meine Frau und ich so unsere ersten Schritte mit Jesus so richtig wagen. Und das ist eine ganz große Sache. Von daher hat es mich auch echt erfreut, als ich hörte, dass der Gerhard Henny auch hier zugange ist, hier an diesem Platz. Meine Frau und ich, die Ute und ich, wir kommen aus, wie schon gesagt, aus Nordostbayern, eigentlich aus Oberfranken, genau gesagt. Das liegt an der Grenze zu Sachsen und zu Thüringen, für diejenigen, die sich in Deutschland ein bisschen auskennen mit der Geografie. Und wir sind praktisch eingemeindete Bayern. Bei uns gibt's auch so diesen Spruch, Freistadt Bayern. Also wir möchten lieber frei sein als Franken und wir möchten eigentlich gar keine Bayern sein, weil wir auch nicht bayerisch sprechen, wir sprechen eben fränkisch. So ist es. Aber wir leben am Bodensee, meine Frau und ich, und wir haben drei Kinder, die sind schon alle größer. Unser Sohn ist 28, der ist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule. Wir haben eine Tochter, die ist 25, die lebt in Stuttgart, ist Kinderkrankenschwester, und eine Tochter, die ist 24, die ist gerade nach Stuttgart gezogen zu ihrer Schwester in die Wohngemeinschaft. Und die wird Ergotherapeutin. Wir leben und arbeiten am Bodenseehof im Augenblick noch. Liegt auf der deutschen Seite des Bodensees in Friedrichshafen. Und Bodenseehof ist ein christliches Jugendzentrum international. Wir haben von September bis März eine englischsprachige Kurzbibelschule. Für jetzt die letzten 4 Jahre war es eigentlich eine regelmäßige Zahl von 106 jungen Leuten, so zwischen 18 und 22 Jahren aus fast der ganzen Welt. Also letzten Winter hatten wir junge Leute aus 8 verschiedenen Nationen bei uns. Die Deutschen hatten jetzt auch ein bisschen Visumprobleme gehabt. Also in Deutschland durften manche aus manchen Ländern nicht mehr einreisen, aber es hat sich jetzt verändert. Jetzt können wieder junge Leute eigentlich aus der ganzen Welt wieder zum Bodenseehof kommen. Das ist eine sehr interessante natürlich Arbeit, weil wir mit den verschiedensten Kulturen und Hintergründen konfrontiert werden auch. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man sich damit konfrontiert sehen muss. Manche sagen müssen, ich sage darf, weil es doch über die Jahrzehnte oder über das Jahrzehnt jetzt eineinhalb Jahrzehnte am Bodenseehof, 15 Jahre genau gesagt, hat es auch unser Leben natürlich geformt. Das ist schon eine gewaltige Sache, wenn man plötzlich Menschen aus Indien hat, aus Afrika hat und aus China hat, aus Japan und selbst in diese Länder kommt und merkt, wie anders diese Menschen manchmal sind, und doch verbindet uns das eine, wenigstens uns, der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, den auferstandenen, lebendigen Sohn Gottes, der den Tod überwunden hat. Und der mit seinem Geist, und das möchte ich auch heute Abend ganz deutlich sagen, ganz neue Geschichte schreibt mit unserem Leben. Und was ganz Neues bringt. Nicht die deutsche Kultur und nicht die europäische Kultur, sondern die himmlische Kultur. Und da möchte ich schon noch ein bisschen drüber sprechen. Weil mir das auch wichtig ist. Ich bin kein Soziologe und kein Philosoph und auch kein Psychologe. Ich darf über Jesus Christus sprechen. Aber ich möchte auch dieses Thema heute Abend nutzen, weil es mir selbst viel gelehrt hat in meinem eigenen Leben. Aber eben, jeder hat so seine Biografie, und die Biografie von meiner Frau und mir ist eben, dass wir beide so in Mitte 20 das erste Mal in unserem Leben erlebt haben, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Und dass dieser lebendige Gott nicht kam, um eine Religion zu stiften, auch nicht kam, um unser Leben ein bisschen besser zu machen, sondern dass er kam, um uns Ewigkeit zu geben. Dass er kam, um uns Hoffnung zu geben für die Auferstehung, Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. dass ich mir weder einreden müsste, dass es nach dem Tod gar nichts mehr gibt, oder mir eben irgendwelche Dinge einreden muss, dass es irgendwas geben könnte. Sondern Glaube bedeutet für mich, dass ich weiß, es gibt einen himmlischen Vater eigentlich. Das gefällt mir so hier an diesem Kreuz, das hier an der Wand ist. Unser Vater im Himmel. Dass ich plötzlich zu dieser unbekannten Kraft, die manche sagen, plötzlich wissen darf, es ist keine unbekannte Kraft, die das alles geschaffen hat, ist ein lebendiger Gott. Und vor diesem lebendigen Gott muss ich keine Furcht mehr haben, sondern vor diesem lebendigen Gott darf ich sein als Kind. Und das bedeutet es für mich, dass ich wissen darf, dass Jesus Christus wirklich ans Kreuz gegangen ist und mit seinem Blut für die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat. Für die Trennung von uns Menschen, von unserem Schöpfer. Und das möchte ich vorwegschieben eben, weil es zu diesem Thema auch gehört. Und es ist meine festeste Überzeugung, dass wenn ich diesen Schöpfer kenne, dann plötzlich erlebe ich, wie einzigartig mein Leben ist und wie einzigartig das Leben von jedem Einzelnen auf diesem Planeten ist. Das ist ja das Problem der Weltengemeinschaft. Dass wir alle gerne Menschenrechte anprangern in diese Welt. Wir fordern sie auch gerne ein, nur keiner ist bereit, Menschenrechte zu geben. Weder wir, die westliche Welt, wir sind auch nicht bereit, Menschen in menschenwürdigen Umständen arbeiten zu lassen. Nur damit wir billiger leben können, müssen andere irgendwo knallhart arbeiten. Jetzt war erst diese Tage der Jahrestag von diesem Zusammenbruch einer Fabrik in Bangladesch. 1000 Arbeiter einfach getötet. Damit ich ein billiges Hemd anziehen kann. Das ist die Wahrheit. Damit ich mir noch ein paar billigere Hosen kaufen kann. Noch billiger, damit wir noch mehr sparen können. Und dann ist die Frage jetzt in der Weltengemeinschaft, da wurde für die Hinterbliebenen dieser Arbeiter, die getötet wurden, sollte ein Hilfsfonds gegründet werden auf über 43 Millionen US-Dollar. Bis jetzt sind da 11 Millionen Dollar eingezahlt. Und dieser Hilfsfonds, der wurde zusammengestellt eigentlich von den Firmen, die für sich produzieren haben lassen in dieser Fabrik. Jetzt ist es nur schwierig, durch die verschiedenen Mittelswege herauszufinden, wer lässt denn eigentlich wirklich produzieren in dieser Fabrik. Plötzlich will es keiner gewesen sein. Und wir merken, wie schwer wir uns tun mit den Menschenrechten. Solange es um meine Rechte geht, ist es kein Problem. Aber wenn es um die Rechte meines Nachbarn geht, wird es schon schwieriger. Ah ja, da habe ich dann schon noch ein bisschen was einzuwenden. Und das ist meine festeste Überzeugung. Dass wenn ich meinen Schöpfer kennengelernt habe, dass ich plötzlich ein Mensch bin, der diese Rechte im Herzen hat. Rechte von diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der für jeden Menschen ein Ziel hat, einen Plan hat, einen Grund hat, warum wir da sind. Der uns eine feste Identität gibt, um die ich nicht mehr ringen muss. Das ist ja auch ein Problem in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben. Und vielleicht nicht mehr für alle in diesem Raum, aber für viele in diesem Raum. Es freut mich, dass heute Abend auch sehr viele junge Menschen da sind. Und diese jungen Menschen ringen, sind leben in einer Gesellschaft, da wird gerungen um die Identität. Wer bin ich eigentlich? Weil du bist, was du anziehst, du bist, was du kannst, du bist, was du weißt. Du bist, wie du aussiehst. Du bist die Marke eigentlich, die du dir leisten kannst. Oder ich bin der, was ich arbeite. Ich mache einiges so an Männerarbeit auch. Also ich habe viel so Männertreffen und es ist sehr interessant, wenn wir manchmal so zusammensitzen und dann dauert es ein bisschen, Männer benötigen ein bisschen länger, bis sie dann so ins Gespräch kommen und dann beginnt der Erste und fragt dann, und was arbeiten denn Sie? Und dann ist schon so, naja, ich bin Steuerberater oder ich bin Arzt, aha. Dann weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was ich bin, ne? Wird schon schwieriger. Und dann merken wir die Identität, wer bin ich eigentlich? Das ist eine große Frage in unserer Welt, die war schon immer die Frage. Wer bin ich eigentlich? Und meine feste Überzeugung war, der erste Mensch, der wurde nicht so geschaffen mit dieser Frage im Herzen, wer bin ich eigentlich? Der erste Mensch, der geschaffen wurde, der wusste, ich darf sein. Ich darf sein, ich bin eben. Ich muss mich nicht fragen, wer ich bin eben. Weil er in der Gemeinschaft seines Schöpfers lebte. Und diese Gemeinschaft ging verloren. Und jetzt ringen wir in dieser Welt. Ja, wir ringen drum, wir möchten es nicht zugeben, dass unsere Haare grauer werden. Bei euch noch nicht so. Wartet nur ein Weilchen. Ja, und dann merken wir das. Ja, wir ringen drum um die beste Faltencreme. Damit es gar nicht so ins Gewicht fällt. Nicht alle natürlich, das ist klar. Heutzutage ist bei uns Wellness angesagt, also Wohlfühlen. Meine Frau und ich, wir haben in der Gastronomie gearbeitet und die hat sich erheblich verändert. Auch die ganze Art zu essen auch. Wellness. Es muss uns gut gehen. Und. Also es sind so viele Dinge, die eigentlich in diese Kerbe hineinschlagen. Individualisierung. Ich möchte mein Smartphone haben, also mein kluges Telefon, das noch klüger ist als ich. Und am besten ist natürlich der Anbieter macht das meiste Geld, der mir das Telefon verkauft, das ich individualisieren kann, für mein eigenes Leben am besten anpassen kann. Es muss alles passend gemacht werden. In der Welt, in der wir leben. Wie viel Individualität verträgt die Gemeinschaft? Wir können da auch fragen, wie viel Gemeinschaft verträgt Individualität? Ist auch eine interessante Frage. Wir können beide heute Abend behandeln, tun wir nicht. Wie viel Individualität verträgt die Gemeinschaft? Da müssen wir schon ein bisschen das Wort kurz ein bisschen erklären. Individualität ist eigentlich zuallererst gar nichts Verkehrtes. Das heißt eigentlich nur einzigartig. Einzigartig. Wie viel Einzigartigkeit, müsste man dann fragen, verträgt die Gemeinschaft? Lebe ich in einer Gemeinschaft, die mir das zulässt, einzigartig zu sein? Oder lebe ich in einer Gemeinschaft, die eher darauf bedacht ist, mich konform zu bekommen. Also das heißt, eine Haltung, die durch Angleich der eigenen Einstellung an die herrschende Meinung, durch Anpassung an die bestehenden Verhältnisse gekennzeichnet ist. Also dass ich eigentlich an die bestehenden Verhältnisse angepasst werde, wie das eben so ist. Und das merke ich auch so nebenbei, merke ich das auch mehr und mehr, was wir Menschen in der westlichen Welt auch mit Gott machen. Wenn wir überhaupt noch an einen Gott glauben, dann nur an so einen Gott, der passt in meine Welt. Dann mache ich mir einen Gott, wie es mir gefällt. Und den mache ich mir passend. Und wenn er unpassend ist, dann möchte ich gar nicht erst drüber nachdenken. Weil wir leben in einer Welt, die westliche Welt vor allen Dingen, ist eine pluralistische Welt. Postmodernismus könnte man auch dazu sagen. Da gibt es keine einzige für sich allein stehende Wahrheit mehr. Es gibt viele Wahrheiten, die nebeneinander stehen. Und wer in dieser postmodernen Welt postuliert, festmacht, diese Aussage trifft, es gibt eine einzige Wahrheit, diese Person oder diese Meinung, diese Überzeugung ist gefährlich für die Allgemeinheit. Das ist postmoderne Welt, in der wir leben. Postmoderne Welt gleicht eigentlich ein Spielfeld, wenn wir es mal so nehmen wollten, ein Spielfeld, das keine Grenzen mehr hat. Das Spiel ist nie aus. Es geht hinterm Tor weiter, es geht vor dem Tor weiter. Es geht da weiter, wo wir meinen, da wäre eine Außenlinie noch. Die gibt's da überhaupt nicht mehr. Da bestimmt jeder seine eigenen Regeln. Eine Welt, wie es jemand mal ausdrückte, in der wir offen sind für alles. Und wie es die Person auch dann ausdrückte, sagte, wer offen ist für alles, der kann nicht ganz dicht sein. Interessante Aussage. Also das habe nicht ich getroffen, diese Aussage, aber ich fand die sehr interessant. In einer Welt, in der es Meinungen gibt, viele Meinungen, aber keine Überzeugung. Hauptsache ist keine Überzeugung. Meinung darf man haben. Ja, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung. Und das Beste ist natürlich die Meinung, die mir am besten dient. Und die kann morgen schon wieder ganz anders sein. Ein deutscher berühmter Politiker sagte es, was interessiert mich, mein Gerede von gestern. Und in dieser Welt leben diese jungen Menschen, die wachsen da auf und die werden umspült, wie so ein Stein, der in der Brandung liegt. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und es prägt auch. Es prägt auch. Deswegen spricht man heute auch von einer sogenannten Generation vielleicht. Eine Generation, die unter Umständen gar nicht mehr so wirklich Entscheidungen treffen möchte. Lieber Entscheidungstreffer hat und hoffentlich habe ich den richtigen Entscheidungstreffer für mich und dem folge ich danach. Und so ist unser Schulsystem geprägt, eigentlich in der ganzen westlichen Welt. So ein bisschen so, dass eigentlich die Einzigartigkeit weggenommen wird und eine Gleichmacherei geschieht. Ja, so eine Schablonenleben, dass ich hineinpassen muss in diese Welt. Und das ist der Kampf, den viele, nicht alle, aber viele kämpfen in dieser Welt. Also Individualität, Einzigartigkeit, Ungeteiltheit. Ich bin nicht geteilt. Ich habe nicht multiple Persönlichkeiten in mir. Heute hier und morgen heute so und morgen so. Je nachdem, mit welcher Gesellschaftsschicht ich zu tun habe. Je nachdem, wo ich mich bewege. Da bin ich mal so und mal so. Sondern Individualität bedeutet Ungeteiltheit. Eine Ungeteiltheit, die sich mitteilt und teilnimmt am Leben des anderen. Eine Ungeteiltheit, die sich mitteilt in dieser Welt und die teilnimmt am Leben des anderen. Individualität. Individualisierung, wenn wir dieses Wort definieren, dann ist es die Vereinzelung des Menschen in der Gesellschaft. Also das, anstatt das Füreinander, das Gegeneinander. Da ist sich jeder selbst genug. Jeder ist sich selbst letztendlich die letzte Instanz, je nachdem, wie wir leben wollen. Ich habe das ganz grob dieses Jahr beachtet in Deutschland. Da war ein Skandal mit einem Politiker und der hat Bilder bestellt auf einer kanadischen Internetplattform über Kinderpornografie. Und plötzlich sagte dieser Mann, echt erstaunlich, aber wie man sich die Welt zusammenbaut. Plötzlich sagte diese Person, das ist Kunst, das ist keine Pornografie, das ist Kunst. Also ich habe nichts Schlimmes und Verwerfliches gemacht. Ich habe mir nur Bilder bestellt, praktisch Kunstbilder. Er ist nicht mehr das Füreinander, es ist das Gegeneinander. Da macht sich jeder seine eigene Welt zurecht. Also die Vereinzelung des Menschen in der Gesellschaft. Und das ist eben dieses Spiel, wenn man dieses Bild mal so gebraucht, ist vielleicht nicht das beste Bild, aber ich fand es doch ein sehr interessantes Bild. Es ist eben dieses Spiel, das ohne Grenzen ist. Natürlich hat es immer noch diese Grenzen, solange es mich selbst nicht betrifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute Abend auch Menschen hier sitzen und sagen, ja, solange es mich selbst nicht betrifft. Aber wir erleben ja durch die Medienwelt, erleben wir ja, wie schnell wir auch Betroffene sind. Wie schnell. Das hätten wir nie gedacht, dass es ausgerechnet mich trifft. Nie. Ich habe immer gedacht, dass immer die anderen. Das ist die individualisierte Welt. Auch eine Welt, die ein bisschen so sorglos umgeht mit der Welt der anderen. Die individualisierte Welt. Zum Beispiel, was ich am Anfang anführte, die Sache mit dieser Fabrik in Bangladesch. Individualisierte Welt. Das interessiert uns überhaupt nicht. Ich mag vielleicht ein T-Shirt tragen, das hergestellt wurde in dieser Fabrik, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Es ist weit weg. Weit weg. Und das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Also wie viel Individualität erträgt die Gemeinschaft? Wie viel Ungeteiltheit erträgt, die sich mitteilt und teilnimmt am Leben der anderen, verträgt die Gemeinschaft. Das ist ja was Positives. Individualität, die sich mitteilt und teilnimmt, teilhaben lässt andere auch in seinem Leben. Ich hatte einen Bericht gelesen von einem indischen Psychotherapeuten oder Psychologen und er sagte, er könnte 80% der Leute, die in seiner Behandlung sind, entlassen, wenn sie nur eine Person hätten, die 30 Minuten in der Woche Zeit hat, zuzuhören. Nur zuzuhören. Die muss keine Lösung geben. Überhaupt nicht. Nur zuzuhören. Und ich dachte, das ist ein bisschen übertrieben. Und vergangenes Silvester haben wir bei uns am Bodenseehof eine Freizeit gehabt und er war ein Psychiater, der arbeitet in einer großen Klinik. Und ich fragte ihn nach dieser Aussage und er sagte, es stimmt. Es stimmt. Teilnehmen lassen an. Den Menschen praktisch seine Einzigartigkeit zurückzugeben. Weil das macht mich einzigartig, dass mir jemand einfach zuhört. Das macht mich einzigartig. Es gibt manchen wenigstens den Eindruck, für wenig, und wenn es nur für diese 30 Minuten ist, ich bin einzigartig für diese Person. Und für diese 30 Minuten bin ich sogar bereit zu bezahlen. Was kommen Menschen zum Bodenseehof, rufen mich an, möchten nur ein Gespräch führen und sind bereit zu bezahlen, fragen mich immer, was kostet es denn? Und sind erstaunt, wenn es nichts kostet. Weil ich dem Gott angehöre, der mir diese Einzigartigkeit zurückgegeben hat. Der mir diesen einzigartigen Wert gibt, der mich sein geliebtes Kind nennt, durch Jesus Christus. Und Jesus Christus mir sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben. Wer bin ich, dass ich einen Menschen, wenn der ewige Gott mir zuhört, wer bin ich, dass ich von jemand anderem Geld dafür nehmen würde, ihm zuzuhören? Und allein über dieses Zuhören einer Person die Möglichkeit gebe, nicht bloß eine Nummer zu sein in dieser Welt, sondern plötzlich jemand zu sein, der einzigartig ist. Weil, so sagte mir das vor kurzem jemand, sie der Erste sind seit Jahren, der mir einfach nur zuhört. Und ich musste das selbst mir antrainieren, einfach mal zuzuhören. Nur zuzuhören. Und nicht gleich eine Antwort zu geben oder zu meinen, ich müsste jetzt oder sofort meine Position zu verteidigen. Menschen möchten gerne eigentlich ihr Leben teilen. Die wollen es einfach weitergeben, je nachdem, in welcher Kultur ich lebe. Aber selbst in der afrikanischen Kultur ist es so. Es ist immer die Frage, wie ich jemandem gegenübertrete. Es gibt ja so dieses alte Sprichwort, wie es im Wald hineinschreit, so hallt es auch wieder zurück. Es ist immer die Frage, wie ich Menschen begegne. Also, es gibt viele Individuen auf diesem Planeten und diese Individuen, die kreieren eine Gemeinschaft. Also Gemeinschaft besteht eigentlich aus Individualität. Aus jeder Menge Personen, die einzigartig sind. Ohne das gäbe es keine Gemeinschaft. Und wenn ich das denken darf, und es hilft mir eben dabei, dass ich wissen darf, es gibt einen Schöpfergott. Und somit hat jeder Mensch auf diesem Planeten diese Einzigartigkeit. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und ich muss da nicht ganz weit gehen. Ich kann sofort bei mir zu Hause denken, wo auch immer ich lebe. In welche Schule ich auch immer gehen würde, welche Ausbildung ich auch immer mache, welches Studium, welche Person ich auch immer treffe, dass ich das so sehen kann. Einzigartig. Einzigartig. Und warum muss es immer alles gleich gemacht werden? Weil diese Vereinzelung der Menschen in der Gesellschaft, die führt ja auch zur Vereinsamung. Und es gibt extrem viele Menschen, die extrem einsam sind. Extrem einsam. Reichbezahlte, wenig reichbezahlte, große, kleine, dicke, dünne, schnelle, langsame, unabhängig von sozialen Status. Einsam. Einsam. Und es führt mehr und mehr zu dem, was wir heute kennen, so in der Gesellschaft, so dieses Burnout-Syndrom, dieses Ausgebranntsein. Weil ich ja eben nur das bin, wie ich aussehe, was ich kann, was ich leisten kann. Und wir merken das auch mehr in diesen Fragen, auch ganz normalen gesellschaftsethischen, moralischen Fragen. Wir sehen es in der hohen Scheidungsrate in der westlichen Welt. Wenn mir das nicht mehr gefällt, finde ich eben eine neue oder einen neuen. Wir sehen es auch in der sogenannten Gleichmachungs-, Gleichberechtigungs-, Antidiskriminierungspolitik, dass praktisch auch die Geschlechter gleich gemacht werden müssen. Ich war in Stuttgart an der Universität und habe einen Vortrag gehalten und ich fragte nach der Toilette. Und die Leute sagten, die findest du ganz einfach. Du gehst die Treppe runter und da ist praktisch das Zeichen für männlich und weiblich durchgestrichen. Und ich dachte, die machen einen Witz. Da bin ich da runter, es war tatsächlich so, aber ich dachte, die machen eben einen Witz. Und ich stand da drin in der Toilette, und wenn ich so drin stand in der Toilette, war ein bisschen komisch, aber so war es eben, ne, lief eine Frau an mir vorbei. Guten Abend. Ja, ich habe das schon mal erlebt. Da bin ich bei C&A in die verkehrte Toilette gelaufen, ne? Und ich fragte mich, ich habe mich schon gewundert, da stehen jede Menge Frauen so vor dem Spiegel und schminken sich, aber ich habe gar nichts dabei gedacht. Ich bin da einfach weitergelaufen, bis dann eine sagte, sie sind verkehrt. Und ich wusste erst gar nicht, was sie meinte, ne? Und dann plötzlich stellte ich fest, ah, ja genau. Ich benutze keinen Lippenstift, bin verkehrt. Aber in diesem Bereich. Und dann gehe ich in die Universität und ich frage mich, ich habe erst gedacht, das ist eben ein schlechter Witz oder es gehört vielleicht zu diesem Abend dazu. Und dann stellte ich fest, nee, das ist gar nicht so, weil in der Universität ist auch gleichzeitig ein kleiner Kindergarten angegliedert. Und die Kinder da, die sollen schon praktisch geschlechtsneutral erzogen werden. Eine Gleichmacherei, nicht eine Einzigartigkeit. Er schuf sie als Mann und Frau, ist ebenso. Und das können wir jetzt bestreiten, wie wir wollen, und da können die Medien jetzt herhalten, wie sie wollen. Da gibt es eine große Zeitung in Deutschland, die im Augenblick große Berichte schreibt über Frauen, die mal Männer waren und jetzt plötzlich, wie das ist, wenn man jetzt eine Frau ist. Und da können wir das alles machen, wie wir wollen. Die Tatsache ist, er schuf sie eben als Mann und Frau. Und die Frage ist eben, was die Welt daraus macht, ob die das zulässt, noch ob ein Weltgeist da ist, der das zulässt, diese Einzigartigkeit. Und es scheint so, als darf es nicht mehr geben. Das muss weg. Wir wollen selbst kreieren. Und somit wird jeder eben irgendwas in dieser Welt, eine Nummer. Ersetzbar. Weil wir können es ja kreieren, wie wir möchten. Mann, Frau, gar nichts. Wer möchte schon gar nichts sein? Stimmt, dass manche Menschen unter Umständen auch heute Abend hier sitzen und sagen, ich möchte manchmal gar nicht mehr sein. Weil mich dieses Leben so kaputt macht, so auffrisst. Eben weil ich nicht einzigartig sein kann in dieser Welt. Es geht gar nicht. Ich bin nur eben eins dieser Dinge, die wir schon aufgezählt haben. Also die Individualität ist eigentlich die Summe der Eigenschaften, Merkmale, die die Besonderheit eines Menschen ausmachen. Eine Persönlichkeit mit ihrer Unverwechselbarkeit, das ist Individualität. Nicht eine Gleichmacherei, nicht eine Vereinzelung des Menschen in der Gesellschaft. Isoliert für mich. Und wie viele leben in Isolation? Also es ist als solches nichts Negatives. Und eben weil die Gesellschaft aus vielen Individuen besteht, ist es was total Normales, dass ich eben Individualität habe. Und was berauben wir uns dessen, dass wir sagen, wir müssen alles gleich machen. Nicht mehr diese Einzigartigkeit. Ein großer Sohn der Schweiz, Henri Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes, eine einzigartige Persönlichkeit. Und er sah das, als er diese Schlachtfelder sah, merkte er plötzlich, diese Menschen, die haben noch alle einen einzigartigen Wert, ob sie es wissen oder nicht. Aber wir müssen noch was für sie tun, weil sie so einzigartig sind. Und dann hatte er dieses Bestreben eben gehabt, dass sich das entwickelt hat, was wir heute als das Rote Kreuz kennen oder der Rote Halbmond in der muslimischen Welt. Und da können wir jetzt ganz, ganz viele andere aufzählen. Und ich denke, dieser Platz hier ist ja auch ein Ausdruck davon, dass hier Menschen auch zusammenkommen dürfen, die einzigartig sind und die anderen Menschen helfen möchten, ihre Einzigartigkeit auch zu entdecken in dieser Welt. Das ist was Gewaltiges, dass ich das entdecken darf. Aber ich entdecke es erst, und das ist meine tiefste Überzeugung, wenn ich eben entdeckt habe, dass es da einen Schöpfer gibt, der mein Leben eben, woraus sich meine ganze Einzigartigkeit definiert. Die Gene, die in mir stecken. Das ganze Leben. So einzigartig. Jedes Leben für sich ist einzigartig. Und wenn sich's entwickelt, und kann ich herumreisen, wo ich möchte, ob ich nach Indien gehe oder nach Amerika oder nach Japan. Schicksale sind einzigartig. Wenn heute Abend jeder einfach mal kurz aufstehen würde und einfach nur aus seinem Leben erzählen würde. Einzigartig. Einzigartig. Einzigartige Tränen geweint worden. Unzählige. Einzigartiges Leben heute Abend. Jeder, der heute Abend hier ist. Und ich glaube, Gemeinschaft verträgt dies eben nicht, wenn die Gemeinschaft aus Menschen besteht, die eben vereinzelt sind, die schon vereinsamt sind in dieser Gesellschaft und Einzelkämpfer geworden sind, die nur noch für sich selbst kämpfen und manche schon überhaupt aufgehört haben. Nur noch für sich selbst zu leben oder eben aufgehört haben, für sich selbst oder überhaupt zu leben. Also Menschen, die Charakter haben. Individualität hat auch was mit Charakter zu tun. Die nicht nur Personen sind, sondern Charaktere. Ist ja auch manchmal so eine Frage, wie viel Charaktere kann eine Gemeinschaft aushalten? Und deswegen werden ja auch manches Mal Mechanismen herausgepackt. Geld wäre so eine Sache. Kleine Netzwerke, die man so baut, um diese Charaktere klein zu halten. Damit die gar nicht erst aufkommen, diese Charaktere. Was wäre unsere Welt, ob es die Schweizer Welt ist oder die deutsche Welt, ohne Charaktere? Ja, es gibt schlechte Charaktere. Und da kann ich von der Schweiz nicht sprechen, aber ich kann von Deutschland reden. Es gibt diese schlechten Charaktere. Aber die gehören eben in diese Welt hinein. Die Frage ist, in wessen Hand liegt dieser Charakter? Wer darf diesen Charakter bilden? Wer darf diesen Charakter heranziehen? Formen? Geld macht dumm, sagt man so. Und irgendwie muss man feststellen, wahrscheinlich, ich kann jetzt wieder nur für Deutschland sprechen, stimmt. Was machen Menschen doch hanebüchende Dinge für ein bisschen mehr Geld? Und da kann ich mir dann hinterher noch so gute Rechtsanwälte kaufen, mit mein bisschen mehr Geld. Und der Rechtsanwalt lässt sich natürlich gerne bezahlen, weil er auch nur ein bisschen mehr Geld bekommt. Es verändert nur nichts an dieser Tatsache, dass man diese Person nicht verändern kann. Das Herz ist das Gleiche. Es wird sich nichts verändern. Und es erinnert mich daran, an dieses Wort von Jesus Christus, der sagt, innen aus den Menschenherzen kommt heraus Habsucht. Wir denken, die Gesellschaft macht uns so. Das stimmt überhaupt nicht. Die Gesellschaft ermöglicht uns nur, das auszuleben, was in uns schon drin steckt. Es fällt immer leichter, wenn ich noch ein paar um mich herum habe, so Pappenheimer, wie wir sagen, die alle irgendwie sind wie ich und vielleicht nur ein bisschen schlimmer. Ich mache manchmal so Gefängnisarbeit und da trifft man Menschen, Da wundert man sich, dass die alle im Gefängnis sitzen. Weil eigentlich keiner so richtig weiß, warum ich da bin. Jetzt, weil es ja immer noch jemanden gibt, der schlimmer ist als ich. Ich habe nur mal eine Person getroffen, die mir sagte, ich sitze zu Recht hier. Es war ein Mann, der hat mit Immobilien sein Geschäft gemacht, hat ganz schwierige Sachen im Leben erlebt. Also ganz schwierige Sachen, ganz viele Tränen geweint. Und plötzlich sagte er, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich mir das Recht heraus, so zu leben, wie es mir gefällt. Und dann hat er krumme Dinge gemacht in seinem Geschäftsleben und kam ins Gefängnis. Und er guckt mich an und sagt, ob Sie es glauben oder nicht, ich sitze zu Recht hier. Und noch eins will ich Ihnen sagen, ob Sie es glauben oder nicht, ich bin dankbar, dass ich hier bin. Weil hier habe ich einen lebendigen Gott kennengelernt, der mir Wert gibt. Und es kann mir keiner bezahlen, sagte dieser Mann. Und er hat was verstanden, das hat er nicht nachgeschoben, aber das würde ich nachschoben. Er hat was verstanden, wir kommen ja von Ostern her, dieser lebendige Gott hat für mich bezahlt. Am Kreuz von Golgatha. In Jesus Christus. Mit seinem Blut. Um mir eine ewige Heimat zu erkaufen. Ein Mensch sein zu dürfen, der sagen kann, was auch immer kommt, was dieses Leben auch immer hält. Was die Menschen um mich herum auch immer zu halten vermögen oder nicht zu halten vermögen. Ich bin ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes. Und das kann mir niemand mehr rauben. Wie viel Individualität verträgt Gemeinschaft? Wie viel davon dieses Ungeteiltheit, diese Menschen, die sagen, ich bin einzigartig und ich möchte, dass andere auch diese Einzigartigkeit erkennen dürfen. Wie viel verträgt eine Gemeinschaft davon, die kann gar nicht genug davon haben von solchen Menschen? Von Menschen, die anderen Menschen das einfach weitergeben möchten, einzigartig. Was auch immer kommt, einzigartig. Dieser Tag ist einzigartig. Dieses Treffen, das wir heute haben, einzigartig. Was heute für Worte gewechselt wurden unter Umständen, einzigartig. Heute ging eine Person von diesem Platz weg, die habe ich nicht getroffen. Aber ich glaubte es zu 100%. Die wurde einzigartig angesprochen von dem Lächeln. Von dem Gefühl, ich bin was wert. Und die Person, die das ausgesprochen hat, mag es nur durch einen Handgriff gewesen sein. Mag es nur durch ein Lächeln gewesen sein. Mag es nur gewesen sein, weil ich mich irgendwo hinsetzen wollte und eine Person aufstand und wegging, damit die Person sich da hinsetzen kann. Das ist mir noch nie passiert. Und mit dem Gefühl geht diese Person weg. Vielleicht noch nie erlebt im Leben. Einzigartig. Wie viel kann eine Gemeinschaft davon vertragen, von solchen Menschen, die so eine Individualität am Tag leben? Nie genug. Wie viel kann eine Gesellschaft vertragen von Menschen, die individualisiert sind? Menschen, die ihre Originalität verloren haben und ihre Originalität auch den anderen nicht mehr zusprechen. Diese Menschen sind gefährlich. Das ist ein totalitäres System. Menschen, die anderen ihre Ursprünglichkeit absprechen, wisst ihr? Ihre Echtheit, ihre Eigentümlichkeit. Das bedeutet ja Originalität. Originalität könnte man eigentlich mit dem zusammenfassen, jedes nach seiner Art, wie es im Schöpfungsbericht steht, der Bibel. Und es hat mich heute bewegt. Ich musste mir das aufschreiben, weil ich kann mir das gar nicht merken. Das ist ein bisschen, ich bin jetzt so bewandert mit Blumen. Aber ich habe heute Duftgeranien das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe sie vielleicht schon mal gesehen, aber nie wahrgenommen. Und zwar gab es da eine, die ist mit Apfelmuskat, erstaunlich, und eine mit Zitrone. Dann habe ich 31 verschiedene Arten von Geranien gezählt da oben. Gibt bestimmt noch mehr. Bestimmt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ne? Also wenn es nicht stimmt, dann sofort laut schreien. Ne? Aber ich gehe davon aus, es gibt noch mehr. Stimmt das? Ja? Sorte, Sorte, danke. Okay, gut. Sorten wäre richtig. Danke. Was für eine Vielfalt. Was für eine Originalität. Und wir kommen alle hierher und bestaunen das, gehe ich davon aus. Also da muss ich schon echt ein Muffel sein fürs Leben. Dass ich sage, also pff, so viele Farben. Warum gibt es nicht schwarze und weiße Blumen nur? Das ist doch okay. Warum überhaupt Gerüche? Nervt mich. Gibt es so Menschen? Traurig, aber wahr. Die Freude verloren. Vielleicht noch nie gehabt. Aber wir würden alle sagen, das ist einzigartig. Das ist die Individualität, wenn ich in dieses Geranienhaus reingehe oder Gewächshaus oder. Das ist die Individualität. Und das alles, und das dachte ich, alles so wunderbar aufgereiht. Alles so wunderbar zusammengestellt. Und dann macht es plötzlich ein Bild. Ich werde nicht überrollt von einer Farbe. Ich werde nicht überrollt von dem Geruch, sondern es sind verschiedene Aspekte. Und die machen das Ganze. Und die geben den Menschen das Gefühl, so ist es gut. Das war für mich dieses Bild. Jedes nach seiner Art. Und es sagt der Schöpfer Gott. Jedes nach seiner Art. Und deswegen dachte ich mir dann heute, als ich in diese ganzen Blumen sah, alles zusammengestellt und gepflegt. Individualität, jede Menge, Einzigartigkeit, jede Menge, aber die Zusammenstellung macht's aus. Die Zusammenstellung. Die Pflege. Und das ist für mich das Geheimnis in diesem Leben mit dem lebendigen Gott. Und wenn heute Abend jemand hier sagt, oh, der redet aber ganz schön viel vom lebendigen Gott, dafür entschuldige ich mich nicht. Weil erst er macht den Sinn. Er ist er, der das alles so wunderbar zusammenstellt. Er, der uns geschaffen hat, uns Menschen mit wunderbaren Gaben, Befähigungen, die, wenn sie in seiner Hand sind, ein wunderbares Bild kreieren. Ein wunderbares Bild. Der, der das alles zusammenstellt und auch pflegt. Und das ist das Problem der Gemeinschaft, der Weltengemeinschaft, dass wir diesen einen Gott gerne aus unserem Leben verdrängen. Und dann müssen wir beginnen, alles zusammenzustellen. Und wir müssen beginnen, alles zu pflegen. Wir müssen beginnen, dem allen irgendwie eine Einzigartigkeit zuzusprechen. Das ist die Not der Menschheit. Und das ist keine billige Antwort. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, wenn ich nach Indien gehe und frage jemanden, der mit mir im Land herumfährt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Christen, Menschen, die Jesus Christus kennenlernen durften, und Menschen, die an Millionen von Gottheiten glauben? Was ist der Unterschied? Und diese Person mich an einem Elendsviertel vorbeifuhr in seinem Auto und mir ein Zelt zeigte, in denen so einfache Straßenarbeiter leben, die alle das gleiche Lebensschicksal haben, die nie aus diesem Rat herauskommen, dass ihre Frauen und die Männer dort sitzen auf dem Boden und so Steine klopfen müssen, damit dann so Schotter entsteht. Das ist ihr ganzes Leben. Die Kinder schon, die Kleinen, die werden nicht auf Elite-Schulen geschickt. Die Schule des Lebens ist, dass sie schon Steine auf den Kopf tragen. Und der Mann sagte mir, guck Heinz, das ist der Unterschied. Und ich wusste erst nicht, was er meinte. Und dann zeigte er mir ein Zelt neben einem anderen Zelt. Und dieses Zelt war geputzt draußen. Das war wie ein kleiner Vorgarten. Im Schmutz dieser Welt. Und dann viele andere Zelte drumherum, die alle ganz anders aussahen. Und er sagte mir, das ist der Unterschied, Heinz. Diese Personen, die dort in diesem kleinen Zelt lebten, die haben für sich erkannt, wir sind einzigartig von dem lebendigen Gott. Wir sind nicht im Redewerk von Millionen von Ideen dieser Welt, sondern da gibt es einen Schöpfer für mich. Die haben diese Einzigartigkeit entdeckt, haben diese Liebe Jesu angenommen für ihr Leben und wurden verändert. Und die haben in ihrer kleinen Welt einen einzigartigen Unterschied gemacht. Weil jeder, der dieses kleine Zelt dort stehen sieht, wundert sich, wie kann man in so einer trostlosen Umgebung noch versuchen, ein bisschen Schönheit reinzubringen. Und das kam immer, ausschließlich immer von Menschen, die ihre Einzigartigkeit entdecken durften. In der Liebe des Gottes, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns Menschen gegeben hat. Und das ist keine Übertreibung, das ist eine historische Wahrheit. Und diese Menschen, die begannen dann. Die Katastrophe bestand, als plötzlich das wirklich aufkam, dass der Humanismus, das Herrschen begann und der Mensch das Maß aller Dinge wurde. Weil plötzlich beginnt der Mensch, der das Maß aller Dinge ist und doch so begrenzt ist, von seinen Gefühlen her, von der Gesundheit her, von der Psyche her, so begrenzt ist. Plötzlich beginnt der Mensch, sich selbst als das Maß aller Dinge zu sehen und alles zu bestimmen in dieser Welt, da wir doch so begrenzt sind. Aber ist Hingabe bis zur Bereitschaft, die Interessen des anderen vor die eigenen zu stellen, nicht der Prüfstein der Liebe? Dieses Ideal aufzugeben, gefährdet die Existenz des Einzelnen, der Familie, der Gesellschaft. Denn der Einzelne, die Familie und die Gesellschaft können nicht gedeihen, wenn die Quelle der Liebe versiegt, schrieb Gabriele Kubi, eine Soziologin, die sich Gedanken machte über die Erziehung, die Verstaatlichung der Erziehung. Dass Menschen gleich gemacht werden müssen. Man könnte auch sagen, Individualität darf keine egoistische Triebbefriedigung werden und auch nicht sein. Und wo Individualität nicht der Gemeinschaft untergeordnet ist, da kommt's zum Egoismus. Und das Erstaunliche ist, dieses Wort des Egoismus, es hat die gleiche Wurzel wie Terrorismus. Da beginnen Menschen zu terrorisieren. Egoisten. Und da wissen wir auch, was jetzt geschieht. Separatismus, das sehen wir auch in der Welt. Eigentlich denkt man sich, also es tut mir leid, dass ich so sage, man langt sich eigentlich am Kopf und sagt, das kann ja gar nicht sein, was da jetzt ist in der Ukraine und sonst wo auf dieser Welt. Doch ist es da. Das ist der Mensch, der egoistisch ist. Nur seine eigenen Machtinteressen. Und der weiß es dann auch zu verkaufen. Das ist der pure Terrorismus. Wir terrorisieren uns selbst. Und das sehen wir dann schon wieder. Wir klagen dann wieder Menschenrechte ein. Und eigentlich klage ich nur mein eigenes Recht ein. Mein eigenes Recht auf. Und das merken wir da drin. Und wenn Individualität dem Druck der Gemeinschaft untergeordnet wird, dann ist es ein totalitäres System, Totalitarismus. Es ist eine diktatorische Herrschaft. Und deswegen unter der Obhut des Schöpfers, des Guten, wird's was Schönes, was Gutes. Und mit diesen Gedanken möchte ich in diesen Abend gehen. Es gibt unterschiedlich begabte Menschen. Es gibt unterschiedliche Historien in unserem Leben. Wenn wir heute Abend erzählen würden, wo wir wirklich herkommen. Und das dürfen wir nie vergessen. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Kräften. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und manche Menschen, bei denen spielt es alles irgendwie zusammen. Die unterschiedlichen Kräfte, die Historie, die ich habe im Leben, die Begabungen, die ich habe. Und wenn ich gewirkt durch die Augen Gottes das sehen darf, du bist einzigartig in dem allem, dann kann das plötzlich dazu dienen, dass so ein Mensch, der vielleicht immer das fünfte Rad am Wagen ist in dieser Welt, plötzlich jemand wird, der auflebt in seiner Einzigartigkeit. Wir hatten eine junge Frau bei uns am Bodenseehof, die hat alles verkehrt gemacht, was man nur verkehrt machen kann. Und die hat so viele Fehler gemacht. Sie war Krankenschwester, dann hat sie Hauswirtschaft gelernt. Und eigentlich, ja, man muss ja auch irgendwann mal gucken, ob jetzt 5 Kilo Nudeln gekocht werden oder 15 Kilo Nudeln. Das kostet ja auch Geld. Und eigentlich hätte ich als Chef und als Geschäftsführer dieses Hauses, der auch wirtschaften muss, eigentlich sagen müssen, koch lieber woanders. Und ich war auch drauf und dran. Und plötzlich begann ich, für diese junge Frau zu beten. Weil ich merkte, ich kenne sie gar nicht. Ich kenne nur ihre Fehler. Das ist alles. Und ab und zu lacht sie freundlich. Und als ich dann so betete für sie, lud ich sie mal zu einem Gespräch ein, zu einem Personalgespräch. Aber das erste Mal in meinem Leben habe ich mich hingesetzt und sagte, erzähl mir mal, wer du bist. Ich habe nicht gesagt, ich möchte es wissen, weil du statt 5 immer 15 Kilo Nudeln kochst. Aber es hat ja alles eine Ursache, das muss ja irgendwo herkommen. Es hat eine Wurzel. Und sie erzählte mir ihr Leben. Und als sie mir ihr Leben zählte, wo sie aufwuchs, dass sie immer drum gekämpft hat, endlich mal irgendetwas zu erreichen im Leben. Und sie hat alle ihre Ausbildungen nur gemacht, um endlich jemanden etwas zu beweisen. Das war alles. Das war der einzige Grund. Wisst ihr, sie war nett. Die war eigentlich individualisiert. Sie waren Einzelkämpfer in dieser Welt. Nicht einzigartig. So fühlte sie sich wenigstens nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wir beide, wir treffen uns nochmal. Aber ich möchte gerne von dir wissen, wie soll es weitergehen mit deinem Leben? Und wir trafen uns wieder und sie sagte mir, ich würde gerne hier bleiben bei euch am Bodenseehof, Heinz. Und ich sagte ihr, das darfst du innerlich, sagte ich, wegen mir kannst du auch 20 Kilo Nudeln jetzt kochen. Ja, manche sagen, oh, das ist aber fahrlässig. Aber ich wusste, der lebendige Gott hat diese junge Frau hierher gestellt, damit diese junge Frau was entdeckt, dass sie endlich aufhören kann zu kämpfen. Dass er endlich mal entdeckt, du bist einzigartig, du bist geliebt. Was du kannst und was du auch niemals schaffen müsstest in deinem Leben. Nicht, weil du zu meinem Standard lebst. Das ist ja das Wunderbare in dem Leben mit dem lebendigen Gott. Da geht es doch nicht darum, dass ich einen Standard erfülle. Das ist Religion. Das ist Ideologie, Philosophie. Einen Standard zu erreichen. Da geht es darum, dass er was für mich erreicht hat. Er hat mir was erworben. Am Kreuz von Golgatha. Das Recht, endlich wieder ein Mensch zu sein. Nicht nur eine Nummer. Leistung. Ein Kraftwerk. Biomasse. Ein Mensch zu sein. Und da muss ich nicht mehr so tun, als ob, was leben, was leiden vielleicht heute Abend Menschen hier, ihr Lieben, die so leben müssen. Ich muss immer so tun, als ob, oder ich musste immer so tun, als ob. Und ich hätte mir gewünscht, dass es mal aufhört. Und ich wusste an dem Tag, diese junge Frau, da hat der lebendige Gott einen Weg für ihr Leben. Und ich ging dann, den anderen Tag ging ich in die Küche zu ihr und fragte sie, was würdest du eigentlich wirklich gerne machen im Leben? Und sie sagt zu mir, ich würde so gerne mit geistig und körperlich behinderten Menschen arbeiten, Heinz. Und ich sagte zu ihr, so ist es manchmal, ich sagte zu ihr, dann hat der lebendige Gott einen Weg für dich. Und als ich das aussprach, und so war's, klingelte das Telefon in der Küche. Und ich ging ans Telefon und an dem anderen Ende war ein Leiter von einem Heim, von einem Haus für geistig und körperlich behinderte Menschen. Und diese Person sagte mir, ich rufe bei euch an, weil ich Menschen suche, die bei uns gerne eine Ausbildung machen würden in diesem Fachbereich. Und ich sagte, habe ich schon einen. Wisst ihr, diese Einzigartigkeit dieser Person, die hat auch was getan an mir. Es hat mich auch verändert. Diese Einzigartigkeit von Menschen verändert auch andere Menschen. Wenn diese Einzigartigkeit nicht unter der Führung des lebendigen Gottes steht, dann wird es eine Diktatur. Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern in Markus Evangelium Kapitel 10, ab Vers 41, sage ich deswegen, wenn es jemand mal nachlesen möchte. Da ging es drum, wer ist denn von uns der, der das Recht hat, bei Jesus zu sein, in seiner Nähe zu sitzen? Und Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, das musste er ihnen sagen, Leute, wer von euch der Größte sein will, der sei der Niedrigste. So denken die Herrscher dieser Welt, wer ist denn von uns der Einzigartigste? Das ist doch die Not dieser Welt. Wir haben sie nur mit Einzigartigen zu tun. Einzigartige Steuerbeamte, einzigartige Polizisten, einzigartige Ehemänner, einzigartige Ehefrauen, einzigartige Kinder, alle einzigartig. So einzigartig, dass ich bestimme, was ist Recht und was ist Unrecht. Individualisiert, ja, das stimmt. Das ist doch die Not, die wir haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, bei euch genau muss es umgekehrt sein. Weil ich, der eigentlich die Einzigartigkeit in Person ist, der lebendige Gott selbst, ich bin euer aller Diener geworden. Ich, schreibt später der Apostel Paulus im Philipperbrief Kapitel 2, für diejenigen, die es gerne nachlesen möchten. Ich bin der, der seine Herrlichkeit, seine einzigartige, schöne, wunderbare Welt, die in der Ewigkeit hat, nicht festgehalten hat, wie einen Raub. Wie jemand, der was geraubt hat und sagt, das lasse ich nicht mehr los. Wie der Affe die Banane. Sondern ich habe es losgelassen. Und kam auf diesen Planeten, der blutet, der befeuchtet ist von Tränen, wie eine Wüste aussieht, in Seelen, die vertrocknet sind, um Menschen wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sind, Menschen. Geschaffene Wesen des lebendigen Gottes für Einzigartigkeit. Wesen, in denen die Liebe, die Herrlichkeit, die Freundlichkeit, die Zuneigung, die Gerechtigkeit, die Reinheit, die Heiligkeit des lebendigen Gottes sichtbar wird in dieser Welt, die so dunkel geworden ist und die immer dunkler wird. Wie viel verträgt die Gemeinschaft davon, von solchen Menschen? Nie genug. Nie genug. Von Menschen, die alle ihr eigenes Süppchen kochen, da gibt's schon genug. Und das natürlich auch das Abenteuer für so einen Platz wie hier. In dem zu bleiben und zu sagen, ich bin so einzigartig geliebt, dass ich mich sogar mal einfach auch unter eine Sache stellen kann, von der ich denke, im Augenblick kann ich das eigentlich gar nicht für richtig sehen. Das ist ja auch das Einzigartige. Weil der Apostel Paulus schreiben wird, es geht nicht um die Einhaltung von allen Gesetzen dieser Welt, sondern die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe, auch in einer ungerechten Welt, Menschen sein zu dürfen, die Liebe Gottes leben dürfen. Die der Liebe Gottes Freiraum geben dürfen, weil sie selbst die Liebe Gottes erfahren haben. Und damit plötzlich wieder zu einem Individuum wurden. Nicht individualisiert. Nicht das. War einzigartig. Durch Jesus Christus. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Und da verträgt die Welt nie genug davon. Menschen, die unter der Liebe Gottes stehen, unter seiner Herrschaft und sich von seiner Gnade und Barmherzigkeit, seiner Freundlichkeit, seiner Güte bewegen lassen in diese Welt. Das ist doch was Wunderbares. Möge Gott uns dazu segnen, dass wir solche Menschen sein dürfen. Und wenn ich es nicht bin, darf ich sagen, Herr Jesus, mach mir die Augen auf.